nun Wiglaf Droste. Wiglaf Droste, der Autor, dessen Namen man fast automatisch mit einer leichten Qual in der Stimme ausspricht, kehrt fast jedes Jahr an die sächsische Kapitale zu einer öffentlichen Leseprobe seines Schaffens zurück. Das Publikum ist alljährlich von ausgesuchter Idiotie, was die Aufnahme der Veranstaltung umso wertvoller für unsere Hörer macht, erspart sie ihnen doch den Kontakt. Dass das Publikum alle in der Einleitung zu dieser Sendung beschriebenen abscheulichen Eigenschaften, anbieterndes Lachen, Szenenbeifall für ach so böse Pointen und schleimendes, gequältes Dauergrinsen selbst an schwachen Stellen mitbringt, kann man dem Autor nicht wirklich vorwerfen. Oder kann man? Man muss vermuten, dass zwischen Autor und Publikum eine sprachkatalysierte, unheilige Reaktion aus des Sendenden oft den Hauch zu populistischen Pointen und der empfangenden, ansozialisierten, unterdrückten Spießigkeit entsteht, mit der man, Physik, leben muss, die dem Autor des Werkes aber doch irgendwo ungerecht wird. Denn Droste versteht viel vom besseren Leben und gibt lobenswerterweise nicht auf, wieder nach 40 Bänden kulinarischer Kampfschrift Häuptling eigener Herd in dieser Sendung schon lobend besprochen, noch wenn er fast jeden deutschen Landstrich einmal gegeißelt hat und dennoch weder an Essverhalten, Lebensmittelproduktion oder deutschem Wesen etwas genäßt. Eingeladen wird die Publikumskatastrophe wohl von Drostschen Fehltritten wie Kolumnen für das neue Deutschland und dem absoluten Tiefpunkt einer jeden deutschen Schriftstellerkarriere, den Onkel Sprachnazi ausgerechnet bei MDR Figaro zu spielen. Wir hören eine Aufnahme aus der Scheune Dresden vom Januar 2010.
In einem Land, in dem Bild als Zeitung durchgeht und Guido Knopp als Historiker firmiert, gelten Friseure als Hirnforscher. Und führen sich mitunter auch so auf. Im Paradies der Friseure. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, liest schon rein gewohnheitsmäßig alles, was geschrieben steht im öffentlichen Raum, auch wenn er sich damit manche Last aufbürdet. Neben dem Kontoauszugsdrucker der Sparkasse hing ein Plakat, das ein Sparadies anpries. Unübersehbar und gleich mehrfach verhieß man mir das Sparadies. Lüge, Betrug, Heuchelei und Nepp sind ja immer in ausreichender Menge und Vielfalt vorhanden und im Angebot. Sparadies jedoch hat die Ausstrahlung einer unerwünschten Zugabe. Mehr als 25 Jahre Kundendasein bei der Sparkasse lehrten mich, dass ich bei diesem Anbieter jeden Service am Automaten selbst erledige und dafür dann Gebühren zahle. So sieht das Paradies aus. Das Paradies auf Erden. Kopfschüttelnd verließ ich die Filiale dieses Geldinstituts und raufte mein Resthaar, das, wie ich feststellte, lang und wallend zu werden drohte, als sei ich ein Jugendlicher oder bedauernswerter, ein Operettenkünstler. Die Matte muss ab, die kommt runter, du gehst zum Putzer, beschloss ich barsch und machte mich daran, einen Friseurladen aufzusuchen. Ich fand auch gleich einen, er hieß aber Hair Force One. Ungläubig las ich das und floh blitzeis in Genick. Aber wohin mich begeben, wohin mich wenden? Herr damit, verlangte der nächste Friseur im Stil eines Straßenräubers, Wegelagerers und Raubritters. Dem wollte ich nicht in die Hände fallen, aber auch keine Coiffeurstube namens Kopfsache betreten. Dagegen war ja das legendäre Gard-Haar-Studio aus den 70er Jahren mit Jacques Allais eine humanistische Angelegenheit gewesen. Ich taumelte weiter. McCut hieß der nächste Haar- und Halsabschneider und es nahm kein Ende mehr. Die Frisierbar las ich und lächelte noch. Katastrophal ließ mich beinahe zusammenklappen. Wächst schon wieder, warb dagegen relativ charmant mit dem eigenen Unvermögen. Exakt war von grausamer Zwanghaftigkeit. Einem Headhunter wollte ich meinen Kopf nicht einmal äußerlich anvertrauen. Und Querschnitt klang ganz übel. Die vier Haareszeiten miet ich ebenso entschieden wie Phönix, herrlich, come her, come in, Joe's Hairport, hereinspaziert, spektakulär, Millionaire, die Kopfgeldjäger, Mata Hari, Haribo, den Harem, die Haarvanguard und die Haararchitektur. Gab es denn keine Friseurbuden mehr? Wie den Salon Mauke in Magdeburg, der eben kein Fußpflege-Etablissement ist, das dann analog und genauso gut auch Quantensprung heißen könnte, sondern tatsächlich ein Schuppen zum Haare schneiden. Nein, einfache Friseure waren weitgehend ausgestorben. Statt ihrer gab es jede Menge Aufgebrezeltes. In Soest beispielsweise fand sich ein Hairkiller mit der Lizenz zum Stylen, auch nicht minder soestlos als Haar und Bewusstsein im erzgebirgischen Marienberg. Darüber hinaus waren unter langsamem, qualvollem Erlöschen zu verzeichnen und hinzunehmen ein Schnittpunkt, ein Director's Cut, ein Schneideraum, ein Herrgott, ein Herkules, ein Comeback, zu dem ich niemals zurückkehren würde. Ein Harlekin, war das ein Spezialist für Clownsfrisuren. Eine Harmonie und wahrscheinlich für die Sadomaso-Fraktion. Eine Harpune und ein Harakiri. Und in Berlin-Pankow fand sich ein Friseur-Tsunami. Da kann man sich wahrscheinlich eine Welle machen lassen. Erfreulich vergeblich allerdings suchte ich einen schwarzen Friseur namens Harlem. Und eine Billigfrisurenbude mit Namen Harz 4 zu eröffnen, wo ein Armutseinheitsschnitt mit der Rasiermaschine angeboten wurde, war bisher ebenfalls noch keinem Discounter-Schurken eingefallen. Ich atmete auf, zu früh allerdings, denn um mich vollendet am Kopf innen zu vernichten, war das Charisma ausgeheckt worden. Kleines C, großes H-A-A-R und dann klein Isma. Charisma. Ich war im siebten Kreis der Wortspielhölle. Wohin fliehen, wohin nur? Zu Krehartief? Ich brach in die Knie. Das ist das Ende, dachte ich. Aber ich täuschte mich. Ein so leichter Tod war mir nicht vergönnt. Inzwischen zwar gewappnet, amalgamiert, in Drachenblut gebadet und schier auf alles gefasst, was Friseure der Sprache an Gewalt zufügen können, hatte ich doch mit einem nicht gerechnet. Kaiserschnitt. Es tat so weh. Ein Messer trennte mir den Bauch auf. Ich schrie vor Schmerzen, verstarb, verließ die irdische Hölle und erwachte wo? Genau, im Paradies, wo man Harva Nagila sang. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Wenn ein Paket beschlossen wird. Die Stimme des Radiosprechers sagte, das Paket kann beschlossen werden. Ich zuckte zusammen. Wie jetzt? Paket beschließen? Quatsch. Pakete packt man oder man bekommt sie. Pakete kann man verschicken oder empfangen, nicht aber beschließen. Dennoch gibt eine seriös wirkende Radiostimme das von sich und sie klingt, als ob sie wisse, wovon sie spricht. Das Paket kann beschlossen werden. Ich bekomme Allergien im Dutzend, wenn ich das oder eine nicht minder deprimierende Variante anhören muss. Das Paket kann verabschiedet werden. Denn was beschlossen ist, kann auch verabschiedet werden. Und wenn das Paket auf die Reise geht, steht ein Dutzend Männer mit ernstem Gesichtsausdruck und steifem Anzug am Ufer, nimmt Abschied und singt Lebewohl. A goodbye Paket, goodbye. A goodbye, auf Wiedersehen. Ich bin nicht Wolkenkuckucks verheimat. Mir schwant schon, was das für eine Art Paket sein soll, das erst beschlossen und dann verabschiedet wird. Ein Konvolut von Gesetzen, ein Knäuel oder Bündel bürokratischer Verordnungen, aber beim Wort Bündel denke ich gleich an ein Mündel beziehungsweise schlagartig an mündelsichere Wertpapiere, von denen ich einst las oder hörte. Mündelsichere Wertpapiere. Was für eine Einflüsterung. Bis heute weiß ich nicht, worum es sich dabei handelt. Doch tagelang könnte ich dieses Mantra ventilieren und durchgrübeln. Mündelsichere Wertpapiere. Ah. Aber das führt vom Wege ab, das bringt alles durcheinander. Da kommt man in Tüder, wie meine Oma sagte. Lisbeth Kotsch, geborene Pluppins, aus Tilsit in Ostpreußen. Die begnadetste und vorbildlichste Paketpackerin meiner Kenntnis. Wahrhaftige Lebensrettungspakete schickte sie mir Anfang und Mitte der 80er Jahre nach Berlin, gefüllt mit selbstgestrickten Socken, Schinken, Wurst, Käse und immer zwei Schachteln filterlosen Zigaretten, an denen zuverlässig ein mit Tesafilm fixierter Zettel klebte, aber nur zum Anbieten. Einmal kam ein Paket abhanden, Oma schickte ein neues und als ich es aufmachte, lag oben auf ein Zettel mit der Anrede: »Hallo, Dieb!« Der potenzielle Paketschänder wurde darauf hingewiesen, was für ein haltloses, verkommenes, schurkisches, übles, widerwärtiges und ahndungswürdiges Subjekt er sei, wenn er es wage, auch dieses Paket an sich zu bringen und seinem rechtmäßigen Empfänger zu entreißen. Ich möchte nicht der Dieb dieses Paketes gewesen sein. So viel Hornhaut auf der Seele gibt es gar nicht, dass man nicht für den Rest seines Lebens eine liebende ostpreußische Großmutter als Nemesis gespürt hätte, den heißen Atem ihrer Rache stets im Nacken. Eine Kriemhild, dem Bösbock hinterhersteigend, bis in die letzten Verästelungen seiner Albträume noch. Das Wort Paket mag für manche einen profanen Klang haben und mit jenem schalen Beigeschmack der Entwertung versehen sein, der Wörtern wie Briefzentrum oder Serviceleistung längst anhaftet. Weil ich aber weiß, wie viel Liebe in den 5 Buchstaben steckt, aus denen das Wort Paket gemacht ist, werde ich es immer verteidigen gegen Sprechautomaten, die Pakete beschließen und verabschieden wollen, obwohl das überhaupt nicht geht. Ich kann nicht erahnen, wie das bei Ihnen klingt. Klingt das einigermaßen oder klingt es ein bisschen so, als ob man durch den Blecheimer pinkelt? Klingt gut? Okay, dann haben Sie es besser als ich. Aber ich muss es auch nicht gut haben. Nein.